Prinz und Professor. Wie mag Wilhelm Meister in seiner Inszenierung des Hamlet den berühmten Monolog Sein oder Nichtsein gesprochen haben? Goethes Roman verrät es uns nicht. Er selbst muss eine Form dafür gefunden haben, denn er inszenierte Shakespeares Drama 1792 am Weimarer Hoftheater. Der Monolog vergegenwärtigt einen Zustand der Verzweiflung, Hamlet erwägt die Selbsttötung. Den Selbstmord leitet auch Faust am Ende der langen Nacht ein, mit der sein Drama beginnt. Sie mündet in den Ostermorgen, in letzter Minute, Faust hat den Pokal mit dem tödlichen Opiat schon an die Lippen gehoben, entscheidet sich Faust fürs Weiterleben. Auch Hamlet redet nur vom Selbstmord, er führt ihn nicht aus. Zwei vermiedene Suizide in Gestalt von Monologen? Eigentlich verlangt das nach einem Vergleich. Gibt es Bezüge von Goethes Text zum Drama Shakespeares? Zunächst ist festzuhalten, dass Faust viel weiter geht als Hamlet. Er hat den Selbstmord mit dem Umfüllen des Gifts aus einer Phiole in den alten Pokal schon begonnen. Hamlets Motiv ist umfassender Lebens- und Weltekel, gewiss ausgelöst durch die Familienkatastrophe, der Vater unter unklaren Umständen verstorben, die Mutter frisch mit dem mutmaßlichen Mörder verheiratet, aber in schwarzer Melancholie verallgemeinert. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden? Sterben. Schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die Tausendstöße endet, die unsers Fleisches Erbteil, es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Sterben. Schlafen. Denn wer ertrüg der Zeiten Spott und Geißel, des mächtigen Druck, des stolzen Misshandlungen, verschmähter Liebe, Pein, des Rechtes Aufschub, den Übermut der Ämter und die Schmach, die unwert schweigendem Verdienst erweist, wenn er sich selbst in Ruhestand setzen könnte, mit einer Nadel bloß? Wer trüge Lasten und stöhnt und schwitzte unter Lebensmüh? Auch Faust beginnt mit Verzweiflung, mit Ekel und Überdruss an nichtiger Gelehrsamkeit, die Erkenntnis und Natur nicht aufschließt, sondern versperrt. Staub und viel zu viele Bücher, nutzloses Laborgerät, ein unerträglicher wissenschaftlicher Mitarbeiter werden zu Zeichen der Sinnlosigkeit. Wer kennt solche Stimmungen nicht? Auch Magie, die Beschwörung eines Erdgeistes, helfen nicht. Dieser Geist, womöglich eine Projektion, schleudert Faust von sich. Und so steht er nach zwei manischen Aufschwüngen wieder auf dem Boden der Depression, auf dem sein Monolog begann. Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen. Dort wirket sie geheime Schmerzen, unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh. Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu. Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, als Feuer, Wasser, Dolch und Gift. Du bebst vor allem, was nicht trifft, und was du nie verlierst, das musst du stets beweinen. Und hier hilft eben kein Wissen, schon gar kein historisches. Soll ich vielleicht in 1000 Büchern lesen, dass überall die Menschen sich gequält, dass hier und da ein Glücklicher gewesen? Was grinsest du mir, hohler Schädel, her, als dass dein Hirn, wie meines, einst verwirret, den leichten Tag gesucht und in der Dämmerung schwer, mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirrt. Das ist gar nicht weit von Hamlet, wenn man die Differenzen der Rollen Prinz und Professor mitberechnet. Beide suchen Erlösung im Tod. Aber bei Hamlet geht es nur um die Befreiung von irdischen Übeln, um eine Art negativer Freiheit also. Für Faust dagegen lockt im Tod ein neues Dasein. Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach. Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen, die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Ein Feuerwagen schwebt auf leichten Schwingen an mich heran. Ich fühle mich bereit, auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen, zu neuen Sphären reiner Tätigkeit. Dies hohe Leben, diese Götterwonne, du, erst noch Wurm, und die verdienest du? Ja, kehre nur der holden Erdensonne entschlossen deinen Rücken zu. Vermesse dich, die Pforten aufzureißen, vor denen jeder gern vorüberschleicht. Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen, dass Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht, vor jener dunklen Höhle nicht zu beben, in der sich Fantasie zu eigener Qual verdammt, nach jenem Durchgang hinzustreben, um dessen engen Mund die ganze Höhle flammt, zu diesem Schritt sich heiter zu entschließen und wär es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen. Vor jener dunklen Höhle zu beben, in der sich Fantasie zu eigener Qual verdammt, genau das ist der Fall von Hamlet, der vor dem Risiko zurückscheut, das Faust euphorisiert eingehen möchte. Schlafen. Vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir die irdische Verstrickung lösten, das zwingt uns stillzustehen. Das ist die Rücksicht, die Elend lässt zu hohen Jahren kommen. Nur dass die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen irrt, dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Und diese Ausweglosigkeit zwischen einem bekannten Übel und einem unbekannten, aber befürchteten, sie ist die eigentliche Verzweiflung. Nicht nur Dänemark ist ein Gefängnis, sondern auch Hamlets Bewusstsein. Faust dagegen lässt sich von Ostergesängen ins Leben zurücklocken, nicht aus Gläubigkeit, sondern aus Sentimentalität. Die Himmelstöne klingen da, wo weiche Menschen sind. Er ist den Klang von Jugend auf gewöhnt. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Im Kontrast zu Hamlet erweist sich, Fausts Verzweiflung ist die tiefste nicht. Von heiligen Männern und von Weisen ließ ich mich recht gern unterweisen, aber es müsste kurz geschehen. Langes Reden will mir nicht anstehen. Wonach soll man am Ende trachten? Die Welt zu kennen und sie nicht verachten. Fashion Victim. Goethe war erst 16 Jahre alt, als er zum Studieren nach Leipzig ging. Und was tat er als erstes? Er kaufte sich neue modische Klamotten. Die vom sparsamen Vater mitgegebene Garderobe war schlecht geschnitten, ein Hausdiener musste Schneiderarbeit leisten, das ging schief und veraltet. Im schicken Leipzig fiel das auf, wie Goethe in Dichtung und Wahrheit berichtet. Ich, dieser Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputzt genug. Allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Neckereien, dann durch vernünftige Vorstellungen, dass ich wie aus einer fremden Welt hereingeschneit aussehe. So viel Verdruss ich auch hierüber empfand, sah ich doch anfangs nicht, wie ich mir helfen sollte. Als aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorfjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung auftrat und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, fasste ich Mut und wagte meine sämtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Ort gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpfte. Die den ausschlaggebende Komödie hatte übrigens Luise Adelgunde Gottsched verfasst, die Gemahlin des ortsansässigen Professors und Literaturpapstes, dessen Vorlesungen Goethe selbstverständlich besuchte. Ein knappes Jahrzehnt später wurde Goethe mit einem eigenen literarischen Werk modischer Trendsetter. Sein Werther erschoss sich in einer Tracht, die alsbald von jungen Männern überall in Europa getragen wurde. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt, er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack, mit gelber Weste. Diese einfache und zugleich elegante Kleidung, zu der noch helle, knapp sitzende Lederhosen und ein grauer Hut zählten, ideal für gut gewachsene Jünglinge, wurde von reisenden Briten auf den Kontinent gebracht. Jerusalem, Goethes Bekannter am Wetzlarer Kammergericht, dessen Selbstmord das Vorbild für den Werther wurde, hatte sie übernommen. Es gibt ein prachtvolles Bild von Herzog Karl August in dieser Tracht. Ganz Weimar trug sie nach Goethes Ankunft. Modisches Zurückbleiben, das unterlief Goethe später nicht mehr. Schon die höfische Umgebung verbot das. Auch blieb sein Interesse an dieser Sphäre hoch. Mit deutlicher Skepsis beobachtete er in der Farbenlehre die seit der Revolution verstärkte bürgerliche Tendenz zur Risikoscheu vor allem in der Herrenmode. Gebildete Menschen haben einige Abneigung vor Farben. Es kann dieses teils aus Schwäche des Organs, teils aus Unsicherheit des Geschmacks geschehen, die sich gern in das völlige Nichts flüchtet. Die Frauen gehen nunmehr fast durchgängig weiß und die Männer schwarz. Dieses geschmackliche Nichts allerdings verschonte auch Goethe selbst nicht. Im höheren Alter empfing er seine Besucher, darunter viele einfache Studierende, in Schwarz. Willibald Alexis hat als einer unter vielen die Szene bei einem Besuch im Jahr 1824 beschrieben. »Exzellenz werden alsbald erscheinen«, sagte der Kammerdiener, auf die für uns bereitgestellten Stühle weisend. Und wenige Sekunden darauf, als habe sie schon hinter der Tür bereitgestanden, trat die Exzellenz ein. Von Kopf bis Fuß in glänzendem Schwarz, den großen blitzenden Stern auf der Brust. Wir verbeugten uns tief, wir stammelten einige Silben, die Exzellenz erwiderte andere, und deutete einladend auf die Stühle. Auf Alexis hatte der feierliche Auftritt keine einschüchternde, sondern eine ernüchternde Wirkung. Er verlor mit einem Schlag seine ängstliche Befangenheit. Ich weiß nicht, ob es schon das Wort Exzellenz auf der Lippe des Kammerdieners war, oder der glänzend schwarze Frack oder der blitzende große Stern, was meinen Zauber mit einem Male verschwinden ließ und mich plötzlich in die bare Wirklichkeit zurückversetzte. Das Herz schlug ganz ruhig, das Fieber war fort. Angesichts einer lebensweltlichen Sorgfalt beim Anziehen und Frisieren, für die sich buchstäblich Hunderte von Zeugnissen beibringen lassen, fällt auf, wie wenig Aufmerksamkeit Goethe den Kleidungen und dem Aussehen seiner Romanfiguren schenkt. Genauer gesagt fast gar keine. Werthers nur zweimal erwähntes Outfit blieb eine Ausnahme. Noch war das realistische Erzählen fern, das Physiognomie und Garderoben der Heldinnen und Helden aufs Präziseste auspinselte. Welche Haarfarbe, welche Statur hat Wilhelm Meister? Wir erfahren es nur ex negativo, denn er ist nicht blond und fett wie Hamlet, den er doch spielen soll. Je mehr ich mich in die Rolle studiere, desto mehr sehe ich, dass in meiner ganzen Gestalt kein Zug der Physiognomie ist, wie Shakespeare seinen Hamlet aufstellt. Wenn ich es recht überlege, wie genau in der Rolle alles zusammenhängt, so getraue ich mir kaum, eine leidliche Wirkung hervorzubringen. »Sie treten mit großer Gewissenhaftigkeit in ihre Laufbahn«, versetzte Serlo. »Der Schauspieler schickt sich in die Rolle, wie er kann, und die Rolle richtet sich nach ihm, wie sie muss. Wie hat aber Shakespeare seinen Hamlet vorgezeichnet? Ist er Ihnen denn so ganz unähnlich?« »Zuvörderst ist Hamlet blond«, erwiderte Wilhelm. »Das heiße ich weit gesucht«, sagte Aurelie. »Woher schließen Sie das?« »Als Däne, als Nordländer, ist er blond von zu Hause aus und hat blaue Augen.« »Sollte Shakespeare daran gedacht haben?« »Bestimmt finde ich es nicht ausgedruckt, aber in Verbindung mit anderen Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird das Fechten sauer, der Schweiß läuft ihm vom Gesichte und die Königin spricht, oh, er ist fett, lasst ihn zu Atem kommen. Kann man ihn sich da anders als blond und wohlbehäglich vorstellen? Denn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Passt nicht auch seine schwankende Melancholie, seine weiche Trauer, seine tätige Unentschlossenheit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlanken, braunlockigen Jüngling denken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet? Damit wissen wir, dass Wilhelm Meister aussieht wie der junge Goethe. Schlank, braunlockig. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Demoiselle und Kaiserin. Als Goethe und Christiane 1806 heirateten, war ihr gemeinsamer Sohn August schon 16 Jahre und 10 Monate alt. Warum so spät? Warum hat Goethe einen gesellschaftlich anstößigen Zustand so lange aufrechterhalten? Der Standesunterschied zwischen dem schon nobilitierten Geheimrat und der Stoffblumenmacherin mag eine Rolle gespielt haben. Goethe habe eine ausgesprochene Bindungsscheu gehabt, sagt manche Psychologin. Sicher ist jedenfalls, dass Goethes Werke eine fast heilige Scheu vor der Institution der Ehe zeigen. Davon handeln die Wahlverwandtschaften. Im 5. Buch von Wilhelm Meisters Lehrjahren heißt es: Eigentlich aber konnte man bei dieser Gelegenheit die Bemerkung recht wahr finden, dass man keinen Zustand, der länger dauern, ja, der eigentlich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feierlichkeit anfangen dürfe. Man feiere nur, was glücklich vollendet ist. Alle Zeremonien zum Anfange erschöpfen Lust und Kräfte, die das Streben hervorbringen und uns bei einer fortgesetzten Mühe beistehen sollen. Unter allen Festen ist das Hochzeitsfest das unschicklichste. Keines sollte mehr in Stille, Demut und Hoffnung begangen werden als dieses. An Stille und Demut hat es bei Goethes Hochzeit nicht gefehlt. Sie fand ohne Feier statt. Ihr Anlass war die Plünderung Weimars durch die französische Soldateska nach der Schlacht von Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806. Goethe hatte in einen Abgrund geblickt. Hätte er sein Leben verloren, dann wären seine Frau und sein Sohn unversorgt, rechtlos, ohne Erbe zurückgeblieben. Auch hatte Christiane ihn in der Nacht der Schrecken mutig beschützt. Nun musste es ganz schnell gehen. Am 17. Oktober beantragte Goethe die Trauung beim Hofprediger, am 19. Oktober ging sie im kleinsten Kreis über die Bühne. Goethes Amtskollegen hatten die Formularien auf dem kurzen Dienstweg erledigt. Die Boulevardpresse höhnte, Goethes Haushälterin Demoiselle Vulpius habe allein einen Treffer gezogen, während 1000 Nieten fielen. Den kriegsbedingt abwesenden Herzog setzte Goethe erst 2 Monate später ins Bild. Er habe seinem Sohn in den unsichersten Augenblicken durch ein gesetzliches Band Vater und Mutter gegeben, wie er es lange verdient hatte. In der Tat. Nun erst konnte Christiane ganz offiziell in die Gesellschaft eingeführt werden, allen Weimarer Lästerzungen zum Trotz. Wenn Goethe ihr seinen Namen gebe, dann könne man ihr auch eine Tasse Tee geben, ließ die Salonniere Johanna Schopenhauer verlauten. Und gelegentlich durfte Christiane ihren Ehemann sogar nach Karlsbad begleiten, den mondänen Kurort, wo Goethe die Spitzen der kosmopolitischen europäischen Gesellschaft traf. Diplomaten, Minister, Hoheiten, Intellektuelle. 1812 allerdings hatte Christiane wenig davon, denn kaum war sie angekommen, wurde Goethe schon nach Teplitz gerufen, und zwar von der österreichischen Kaiserin Maria Ludovica höchstpersönlich. Der erst 25 Jahre alten, hübschen und hochintelligenten Monarchin aus dem Hause Este war er schon 1810 durch Festgedichte aufgefallen, die Goethe ihr im Auftrag der Bürgerschaft von Karlsbad gewidmet hatte. Eine goldene Dose mit Diamanten war der Lohn gewesen. 1812 zog die Kaiserin, nach neuen Prunkversen, Goethe für 4 Wochen in ihren Kreis, zum Vorlesen, zu gemeinsamen Theaterspiel und Spaziergängen im Park. Christiane musste sich derweil mit geheimnistorischen Briefen begnügen, denn Goethe war zu strengster Verschwiegenheit verpflichtet worden, auch öffnete die österreichische Polizei bekanntermaßen die Korrespondenz prominenter Kurgäste. Goethe scheint eine erotische Neigung zur schönen Majestät entwickelt zu haben, so munkelte er später. Am 19. Juli schrieb er seiner Frau: »Schon 3-mal war ich zur Tafel geladen. Da ist sie denn, womöglich noch heitrer und anmutiger als sonst. Sie neckt diesen oder jenen von den Gästen und reizt ihn zum Widerspruch und weiß der Sache zuletzt immer eine angenehme Wendung zu geben.« Und am 1. August? »Die Kaiserin sehe ich täglich bei ihr selbst, auf Spaziergängen und Fahrten, bei Tafel, und immer ist sie sich gleich. Heiter, geistreich, anmutig, verbindlich. Und dabei kann man sagen, dass sie sich immer von neuen Seiten zeigt und jedermann in Verwunderung setzt. Sie hat ein kleines Theaterstück in diesen Tagen geschrieben, das ich ein wenig zurechtgerückt habe. Es soll gespielt werden, die nächste Woche. Hiervon sagst du niemandem.« Angeblich haben Goethe und die Kaiserin sogar Szenen aus dem Tasso nachgespielt, dem Stück, das in Maria Ludovicas Heimat Ferrara spielt. Torquato und Eleonore. Das zurechtgerückte Theaterstück kam allerdings nicht zur Aufführung, Goethe erkrankte und konnte nicht auftreten. Schade. All dem hatte Christiane nichts entgegenzusetzen, der gemeinsame Urlaub fiel aus im Sommer 1812. Den Riesenabstand zwischen den beiden Frauen, hier das Kleinbürgerkind, da die vornehmste Frau des Abendlands, symbolisieren Gedichte, die Goethe ihnen widmete. Seiner Frau schenkte er 1813, zum Gedenken ans Kennenlernen ein Vierteljahrhundert zuvor, ein artifizielles Volkslied. »Gefunden«, heißt es. »Ich ging im Walde, so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. Zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort.« Bei Maria Ludovica wählte er für feierliche Langgedichte Versformen wie die 8-zeilige Stanze. »Der starre Fels, er scheint sich noch zu neigen vor ihrer Hoheit, ihrer Majestät. Die Stämme wiegen sich in allen Zweigen vor ihrer Anmut, lind und leis umweht. Die Blumen, die ihr Haupt im Grünen beugen, erheben's forschend, wo vielleicht sie geht. Und mit den Büschen, die ihr Blüten streuen, wetteifern all die Herzen ihrer Treuen.« Das Mädchen in Gefunden ist Natur, ist selbst Blume. In der Kaiserin-Ode wird die ganze Natur zur Dienerin der Majestät. Gefunden könnte man singen, Iro, der Kaiserin von Österreich Majestät, lässt sich nur rezitieren. Welche Frau hat einen guten Mann? Der sieht man's am Gesicht wohl an.